Team Hoddle, der Krypto-Podcast von Robby Boucherie und Philipp Steuer.
Es ist ein stinknormaler Sonntag, zwei Hoddler und da hoddeln sich. Hallo. Das habe ich mir vorhin auf dem Fahrrad, habe ich mir das ausgedacht und habe mir gedacht, boah, das will ich unbedingt bringen. So, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Team Hoddle, dem Krypto-Podcast mit mir, Philipp und dem lieben Robby. Hallo Robby.
Ja, hallo.
Boah, geil, oder? Was war das für eine abgefuckte Woche?
Ja, aber richtig. Wann war das der, bei unserem zweiten Podcast haben wir schon mal von den Vergleich gezogen zu Game of Thrones Red Wedding, die rote Woche quasi der Cryptocurrencies. Und ich glaube, die Woche hat das nochmal ganz gut getrumpft.
Ja, also wenn wir jetzt, ich glaube ja auch gerade, dass wir so mit Spotify, dass die uns ja nicht so gerne wollen, deshalb scheiße ich jetzt auf jegliche Etikette. Was die Bitcoin hat die Woche einfach alles zerfickt im negativen Sinne. Unglaublich, Alter. Ich glaube, ganz viele Männer und Frauen da draußen haben weinen müssen, lagen in Fötalstellung in der Badewanne, weil sie einfach bei 16.000 gekauft haben und dann kracht das Ding einfach auf knapp 6,5 runter. Übrigens an der Stelle kurze Mini-Schweigesekunde an all die bei 6.500 Euro verkauft haben. Perfekt. So,
perfekt.
Jetzt haben wir auch gedacht. Wie hast du die Woche denn erlebt, Robby?
Ja, also es war, ich lasse mich davon tatsächlich echt nicht stressen. So, also man guckt zwar ab und zu schon auf sein Blockfolio, aber das Verrückte ist ja irgendwie, man hat das, wir haben ja in der ersten Folge auch erzählt, wir sind seit 2013 irgendwie dabei und
ja, du bist ja auch reich, ne?
Also
ja,
ich bin ja reich, genau.
Du hast ja den Vorteil, dir kannst du egal sein.
Das ist schön wär's, ne?
Wenn ich bei dir bin und sage, Robby, hast du ein Taschentuch, dann gibst du mir ja mal einen 50er, weißt du?
Immer.
Machen wir uns nichts vor.
Zigarette anzünden, nur mit Geldschein, nee. Nee, aber es ist, ich bin nicht so reich, dass mir das egal sein kann, aber ich habe tatsächlich nur Geld drin, wo es halt klar, es tut immer weh, Geld zu verlieren. Man sollte um kein Geld einfach so, ja, ist halt weg. Aber es ist tatsächlich Geld, wo ich von Anfang an gesagt habe, alles klar, das ist so mein eigenes Risikokapital. Wenn das weg ist, dann bin ich selber schuld. Und ich bin immer noch ganz, also ich glaube, wenn man halt früh dabei ist, dann ist man halt jetzt gerade immer noch im Plus. Das ist zwar deutlich geschwunden, das Plus, irgendwie so mal 50% in den letzten paar Wochen. Aber das ist, man kennt diese Phasen. Und ja, ich bleib dabei, dass ich langfristig an den grundsätzlichen Kryptomarkt glaube, nicht unbedingt an jede einzelne Coin, aber deswegen, ja, es ist ein bisschen anstrengend, weil es ist natürlich schöner, grüne Zahlen zu sehen, aber ich lasse mich davon nicht stressen.
Ich will das Grün sehen, ganz viel Grün will ich sehen. Ja, also ich muss auch wirklich sagen, wenn der Preis, ich habe Coin-Tracking die ganze Woche nicht aufgehabt, ich will es auch gar nicht mehr sehen, weil das fuckt mich auch einfach nur zu sehr ab und bestimmt meine Stimmung. Dann kriege ich wieder Ärger mit meiner Frau, weil ich die ganze Zeit so trübselig an meinem Handy rumscrolle und einfach hoffe, dass das Ding spiket. Ja, YOLO, scheiß drauf. Ne? Wir sind ja Team Hoddle. Übrigens, Team Hoddle, ne? Wir haben ja einen Team Hoddle Stammtisch, ne? Und ich kann schon mal so viel sagen. Ich habe dem Robby gerade schon ein Bild geschickt. Für die Hörer, die könnt das natürlich nicht sehen, ist bei Podcasts immer schwierig. Aber wir haben jetzt unfassbar sexy aussehende Team Hoddle Merch Shirts.
Das ist schon Hot Shit.
Wenn ein T-Shirt moonen kann, dann ist das auf jeden Fall das, was ihr anziehen solltet.
Vielleicht sollten wir eine Coin ausgeben, die irgendwie getethered ist an den Merch-Verkauf, wenn wir mal Merch verkaufen.
Tether ist super Thema, Robby. Direkt schön, dass du dich mit Tether selber in Verbindung bringst. Tether machen wir mal eine eigene Sondersendung.
Ja, ich glaube auch.
Weil das ist ja so der Lord Voldemort der Kryptowelt, der da von Bitfinex, oder wo immer Bitfinex, glaube ich, da rangezüchtet wird. Ja, war nicht so schön, gehen wir gleich drauf ein. Was hast du, du hast mir erzählt gehabt, du warst ja diese Woche in der Stadt der Liebe, ne?
Ja, ich war in der Stadt der Liebe, aber ganz allein. Nee, ich war
forever alone.
Ja, forever. Nee, ich war aus beruflichen Gründen in Paris, bin da ganz gemütlich von meinem Wochenendwohnsitz Tübingen mit dem Zug hingefahren und dann zu meinem Wochenwohnsitz Köln mit dem Zug wieder zurück. Also viel Zug gefahren diese Woche. Ich war in Paris auf einer Konferenz, Fintech-Konferenz. Ich mache ja beruflich sowas mit Startup und Tech-Konferenzen und viel Fintech und Intertech und was auch immer. Ja, es war insofern super spannend, als dass ich da so ein bisschen beruflich und privates verbinden konnte. Es waren nämlich auch einige Krypto-Leute so vor Ort und Krypto-Firmen. Hab den Julian Hosp nochmal wieder getroffen.
Dr. Julian Hosp.
Doktor, ja, genau, richtig. nee, und was ich super spannend fand auch, weil ich war so unwissend, dass Ledger, die Firma, die hier diesen Nano S zum Beispiel, den kleinen Art Stick, ne, oder da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, ein Wallet, ein Hardware-Wallet. Ich wusste gar nicht, das ist eine französische Firma aus Paris.
Das wusste ich, wo du mir das geschickt hast, dachte ich auch so, was, aber, pass auf, jetzt wieder ein mega Gag-Feuerwerk, ne? Sicher, mit Sicherheit kennen sich die Pariser ja aus.
Oh, ja. Der kam ja sehr flach, aber sehr gut. Ja, genau. Nee, also Ledger, das war insofern spannend. Die sind ja bisher bekannt mit dem Nano S. Also der, genau, hauptsächlich Privatanwender so betrifft. Aber die haben jetzt was oder bringen jetzt bald was auf den Markt. Das haben sie mir da mal gezeigt. Das sah so aus wie man sich so den atomaren Koffer von Donald Trump vorstellt. Das war wirklich so ein Koffer und da waren dann fünf Geräte drin. Wie heißt das? Die haben so eine größere Variante quasi von dem Nano. Das ist, sieht aus wie so ein Mini-Tablet. Und das wird dann quasi, das ist für Firmen und Hedgefonds, die wirklich große Summen haben, kannst du diese Geräte miteinander irgendwie physisch koppeln, wenn du das kaufst quasi von denen. Und dann kannst du Abhebungen und generell Transaktionen und sowas halt, musst du immer so Multisig mit mehreren Hardware-Wallets, die dann wiederum an verschiedenen Orten der Welt aufbewahrt werden und was auch immer. Die werden aber geliefert in diesem geilen Koffer. Also das war ganz cool, das mal in echt zu sehen.
Voll super, ey. Nee, das finde ich spannend. Ich habe die Woche, habe ich auch zwei Kryptotermine gehabt. Der eine eher so privater Natur. Ich habe den über die, meine Telegram-Gruppe habe ich jemanden kennengelernt, der zufällig in Köln war, mit dem habe ich gesprochen. Grüße an Felix. Und dann finde ich auch super geil, das kann ich an der Stelle schon mal so leicht anteasern. Der Chef eines deutschen Unternehmens, eines Tech-Startups, was nicht so viele noch kennen, aber die haben ein unfassbar geiles Produkt, der hat mich auch besucht und wenn alles gut geht, dann wird diese Firma einen ICO machen. So, ich habe das schon verglichen mit Apple Health auf Blockchain. Das ist auf jeden Fall so das Ziel, was ich mir gut vorstellen kann. Und das Coole daran ist, und wie gesagt, ich direkt vorweg, ich werde dafür nicht in Normalgeld bezahlen, eventuell in Token, mal schauen wir mal, aber ich werde auf jeden Fall als Berater für die tätig sein. Was aber richtig geil ist an der Geschichte, finde ich, dass ich das hier an der Stelle, beziehungsweise auch an anderen Kanälen, die wir ja auch anbieten, mal mit dokumentieren kann, wie so ein Unternehmen eigentlich so ein ICO durchführt, was man eigentlich alles machen muss, weil das ist ja so ein bisschen so der Next-Level-Shit für Startups, die keinen Bock haben, großartig jetzt Prozente an dicke Investoren abzugeben und stattdessen so eine neue Finanzierungsform wählen. Und das ist wirklich echt unfassbar cool spannend und ich durfte das Produkt von denen austesten, das war echt cool und ja, plötzlich sitzt du, das wäre vor einem Jahr, glaube ich, noch nicht denkbar gewesen, aber jetzt sitze ich wiederum mit Leuten am Tisch und rede dann über Kryptomöglichkeiten und Wege. Und das ist ja bei dir ähnlich, ne? Also du tauchst ja auch, du bist ja auch viel in dieser Startup-Welt unterwegs und gefühlt nimmt dieses Krypto-Thema vor allen Dingen in dieser Tech-Branche immer stärker zu.
Ja. Auf jeden Fall. Also es wird auch, ich glaube, wir sind da immer noch super, super früh. Also so lange das schon diskutiert wird, ist halt, man sieht ja allein daran, wie viele deutsche ICOs zum Beispiel hat es bisher gegeben. Das kann man an einer Hand abzählen. Und obwohl, ja, okay.
Nein.
Eine etwas komische Hand. Nee, aber tatsächlich ist ja trotzdem Berlin so ein bisschen eins der ja, wie soll man es nennen, Weltstädte von Krypto, beziehungsweise super viele der auch Top-Entwickler. Sitzen ja in Berlin, auch frühe Leute, die so an Ethereum beteiligt waren und so, sind Berliner. Ich meine, das ist ja grundsätzlich auch so ein bisschen, nicht nur Startup-Hauptstadt, sondern auch immer so ein bisschen so eine etwas alternative Gegenbewegung. Julian Assange und so waren ja früh da. Da gibt's ja so ein paar Schnittmengen mit den frühen Krypto-Treibern. Und insofern ist eigentlich ganz spannend, dass wir mit Berlin da eine Stadt haben, die unglaublich wichtig ist in der Krypto-Szene, vor allem in der Developer-Szene. Und bisher aber so die Schnittmenge mit der klassischen Startup- und Finanzierungsszene, also alles, was so Risikokapitalgeber, VCs und sowas angeht, noch nicht so stark war, aber ich glaube, das wird tatsächlich kommen. Also ich habe letztes Jahr mit einigen VCs drüber geredet, so das war so Mai, Juni ungefähr, war ich auch auf ein paar Konferenzen unterwegs, habe das immer mal wieder einfach so gepitcht, so, ey, was haltet ihr von ICOs? Und da war das Ganze, manche haben gesagt so, ey, ich bin da voll aus privater Sicht irgendwie total interessiert dran, aber aus beruflicher Sicht glaube ich nicht dran, dass es unseren Markt verändern würde. Ich glaube, da denken viele mittlerweile schon anders.
Ja, du hast mir auch, finde ich, einen unfassbar guten Podcast empfohlen von deinem Man-Crush, Wie heißt der? Invest like the best ist es, ne?
Genau, also das genau, können wir eigentlich an dieser Stelle auch mal empfehlen,
ja,
bei
anderen Podcasts. Auf jeden
Fall. Ihr hört ja unseren schon. Es gibt einen Typen, der heißt Patrick O'Shaughnessy, und der hostet einen Podcast, der heißt Invest Like the Best. Macht er seit ein paar Jahren, hat auch einen Blog dazu. Und im Grunde genommen waren es immer so sehr klassische Investment-Themen, ne? Also alle Themen von Aktien anlegen und so weiter. Ich habe tatsächlich nicht darüber das kennengelernt, sondern habe wiederum einen anderen Podcast gehört. Ich glaube, es war der Y Combinator Podcast. Und darin haben sie selber gesagt, ey, wenn du Krypto verstehen willst, ist einer der besten Podcasts, ist eine dreiteilige Serie von dem Typen, der Invest Like the Best macht. Und dieser Podcast heißt Hash Power. Das sind drei Teile. Wir verlinken das mal auch in den Notes, die ihr immer in iTunes und in Soundcloud findet. Aber unglaublich gute Serie, weil sie nicht nur, also sowohl auf das Technische eingeht. Die erste Folge ist so ein bisschen so, was ist eigentlich Blockchain? Was sind Kryptowährungen? Erklären sehr unglaublich gut, schon auch komplex, aber sehr gut. Zweite Folge ist dann so ein bisschen, was sind das jetzt für Märkte, was passiert da gerade, was sind das für Investment-Opportunities, reden auch mit vielen so Crypto-Hedge-Funds und so weiter. Und die dritte Folge ist dann, wenn ich es richtig in Erinnerung dritte, kann auch sein, dass schon in der zweiten anfängt, aber so ein bisschen auch mal kritische Auseinandersetzung. Also sprechen auch mit Leuten, die halt sagen, ey, ich finde das alles ist überhyped oder es wird alles sterben. Und gerade das finde ich auch spannend. Also Invest Like the Best, eine dreiteilige Serie, Hash Power. Wir linken es in den Notes, aber sehr zu empfehlen.
Das ja genau, du hast es mir nämlich ja auch empfohlen gehabt, ne? Ich habe mal reingehört, weil ich immer kritisch bin, und dann das fand ich aber auch echt richtig gut, weil es kommen verschiedene Leute zu Worte, und ich möchte auch direkt noch eine Folge von diesem Podcast empfehlen, die ich mir letztens beim Joggen schon ein bisschen angehört habe, und das ist ein Interview vom 5. Dezember 2017, also auch von Invest Like the Best mit Adam Ludwin.
Oh ja,
und die Folge heißt A Sober View on Crypto. Und der Adam Ludwin, der ist Founder und CEO of Chain, einer Blockchain-Technology-Company. Und der wiederum, finde ich, hat extrem gute Ansätze. Kurz, falls ihr bis hierhin gehört habt und euch fragt, worum geht's heute in dieser Folge? Wir werden ein bisschen stärker das Thema ICOs positionieren. Dazu aber gleich mehr. Zurück zur Folge. Was ich gut an dem Typen finde in dem Podcast ist, dass der die Ansichten ziemlich gut vertritt und eben auch sagt, ey, vergleich mal, der Kryptomarkt, der wirkt immer, man wirft immer mit so Milliarden und Millionen um sich, aber im Vergleich, selbst Apple hat ja jetzt gerade Zahlen bekannt gegeben, die sitzen auf mehr Geld Bitcoin und Ethereum zusammen, und das ist allein schon krass. Da sieht man, wie klein der Kryptomarkt eigentlich ist, obwohl es so viele Reiche jetzt mittlerweile da gibt. Das fand ich sehr spannend. Und was ich auch eben spannend fand, ist, dass jetzt viele Leute ja sagen, komm, wir machen das jetzt alles auf Blockchain, es muss dezentral sein. Dass aber der Nutzer selber, er sagt, es ist mir scheißegal, ob das dezentral oder zentral ist, Hauptsache, es ist ein geiler Service. Ja. Und viele dezentrale Services sind einfach scheiße zu benutzen, und das ist einfach die Krux an der Geschichte. Und das finde ich, wie gesagt, stellt er sehr, sehr, sehr gut dar und auch nachvollziehbar. Und dass der ganze Crypto-Space sich dann eben viel wiederum um Privatsphäre handelt, weil ein Bitcoin ist ja nicht tatsächlich anonym. Man kann ja bei Bitcoin relativ gut nachtracken, okay, von wo kam das, wo geht das hin? Und dass die große Macht durchaus dann eben auch in Coins liegen könnte, so Privacy-Coins wie Monero, Zcash, glaube ich, die eben so ein bisschen, ja, du, bei denen ist das ja so, du schickst Coin A nach B, aber das wird zwischendurch in so einen großen, eine große Trommel geworfen, einen Tumbler. Und dann weiß er nämlich gar nicht mehr, woher es kommt. Und das wiederum, es könnte dann laut dessen eine sehr große Stärke sein.
Also für alle die sich auch irgendwo technisch für Blockchain interessieren, das kann ich auch nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also es gibt ja da verschiedene Ansätze, wie kann man Privatsphäre erhöhen. Du hast ja gerade schon erwähnt, so genau so ein Tumbling oder ein Pooling quasi, wo man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Murmelbeutel. Du hast irgendwie, du anstatt dem einen direkt eine Murmel zu geben, packst du die Murmel in einen Beutel mit 10 Murmeln, dann weißt du nachher nicht mehr, dann nimmt der andere sich eine raus, die ist genauso viel wert wie alle anderen, du weißt aber nicht, ob er die von dir genommen hat oder die woanders herkam. Das ist auch natürlich eine Möglichkeit, Geld zu waschen, in Anführungszeichen, wird oft kritisiert, aber im Grunde genommen ist es sehr spannend. Und dann gibt es halt noch andere Sachen. Also für die Technik interessiert sind, guck dich das mal an. Ringsignaturen ist noch was anderes. Und da gibt's, also das macht zum Beispiel Monero so. Oder ZK-Snark, Zero Knowledge und so weiter. Da gibt's, also gibt's, wird dann zu technisch, aber guck dich das mal an für die dran interessiert sind. Wir werden da auch bestimmt ein paar Links zu in die Notes packen. Da gibt's sehr, sehr spannende Ansätze. Ja, jetzt sind wir direkt mit Krypto so tief eingestiegen hier. Vielleicht noch eine, wir wollten ja eigentlich immer was Privates machen. Hast du deinen Streak eigentlich aufrechterhalten diese Woche, deinen Laufstreak, den du in der letzten Folge erwähnt hast?
Ohne Scheiß, ich bin immer noch dran. Gestern war es extrem knapp, weil ich habe gestern, was war gestern? Gestern war, ja genau, weil ich helfe meiner Frau auch ihre Videos zu produzieren. Das klingt jetzt gerade vollkommen nach My Dirty Hobby. Aber Nadine hat ja einen YouTube-Kanal und wir backen da ja gemeinsam. Bisschen persönlicher Fact an der Geschichte, aber so intim ist es dann auch wieder nicht, weil da mittlerweile echt viele Leute zugucken. Und ich helfe ihr bei der Produktion und je nachdem, was sie backt, dauert es unfassbar lange. Und gestern dieser Scheißkuchen, ey, so eine Kinder-Maxi-King-Torte. So was Geiles ist ja auch so, dass die Ironie dessen ist, wir backen ja das Zeug und essen es selber nicht. Wir geben das ja immer Freunden, weil da tierische Produkte drin sind. Deshalb geben wir das immer Freunden. Und also doppelt eigentlich so für mich so, aber es sieht halt einfach cool aus. Und diese Scheiß-Torte hat einfach 6 Stunden gedauert. Wir haben um 6 angefangen. Wir waren glaube ich 11:30 waren wir fertig. Und dann habe ich schon gesagt, du Schatz, ich glaube, heute packe ich das nicht. Und die so, ja, nee, ist auch vollkommen Quatsch, jetzt noch laufen zu gehen. Aber ich habe dann gesagt, ich gehe mit den Hunden raus, habe einfach so die Klamotten, die ich anhatte, habe meine Laufjacke drüber gezogen und bin einfach die 1,6 Kilometer durch den Park einfach gerannt und habe ungelogen den Screenshot um 23.58 Uhr gemacht, als bei den 1,6er. Jawohl. Von daher, nailed it, aber sowas nailed von.
Ja. Ja, dann bist du also immer noch auf Kurs für die, ja. Was waren das, 53 Jahre, ne?
Am Sportlauf. Ja. Ja, ich freue mich auch auf so viele Podcasts, das wird großartig. Und ja, nee, das ist, da bin ich auf jeden Fall noch gut dran und
macht
Freude. Und ich bin mal gespannt und jetzt gleich noch so jetzt ein bisschen hier noch, bevor wir da so tief reingehen und man wieder sich so viel Gedanken machen muss, mal gespannt, wie viele Leute morgen, also wenn ihr das jetzt heute am Sonntag hört, also am 4., ich bin mal gespannt, wie viele am 5., den Montagabend um 20 Uhr ins Bierchen in Köln kommen, denn da findet der erste Team Hodl Krypto Stammtisch statt. Du bist dabei, ich bin dabei, ein paar andere sind dabei, wir treffen uns reden über Krypto und da bin ich echt mal gespannt. Also ich freue mich da wirklich drauf.
Ja, ich mich auch. Das wird bestimmt super. Und wie wir auch schon angekündigt haben, schreibt uns gerne, wenn ihr sagt, hey, das ist cool, dass ihr das in Köln macht, aber ich wohne in wo auch immer. Wir werden es vielleicht möglich machen. Wir sind ja beide auch also immer wieder unterwegs. Vielleicht kriegen wir das mal zusammengelegt, dass wir gesagt, wir machen auch mal einen in Berlin oder in München oder in Stuttgart oder wo auch immer in der Nation. Genau, das folgt dann in Zukunft. Wir starten jetzt erstmal in Köln und freuen uns drauf.
Richtig, ich habe auch schon gesagt gehabt, habe schon eine Anfrage von der Laura bekommen aus Berlin. Ich habe auch gesagt, ey Leute, wenn ihr da Bock drauf habt, das selber zu organisieren, sagt Bescheid, ich gebe euch gerne die Reichweite über die Gruppe oder auch hierüber. Ne? Dann kommen da auch Leute zusammen und dann schauen wir mal, dass wir auch mal vorbeischauen. Deshalb auf jeden
muss
Fall.
Muss tatsächlich sogar ja. an dem Dienstag, ja, ne? Also an dem Dienstag nach unserem Podcast muss ich sogar nach Berlin, habe da ein paar Termine und vielleicht mache ich dann einfach spontan in die Telegram-Gruppe einen Stammtisch-Kaffee oder Bierabend.
Ja, das kannst du gerne machen, kannst du mir auch Bescheid sagen, dann leite ich das alles an dich weiter. So, Robby, apropos weiterleiten, wollen wir mal kurz, wo wir jetzt gerade so das Ganze aufgelockert haben, nochmal so über 3 News aus der Woche gehen. Die Sache ist halt, wenn Bitcoin so unfassbar abscheißt, dann gibt es meist eigentlich nicht so wirklich Wahnsinns-News. Die Wahnsinns-News sind dann eher, was ich so geil fand von Welt.de. Die haben getitelt, die Welt erlebt ihren ersten schwarzen Krypto-Freitag. Was für ein Bullshit, Alter. Alter, ja, den ersten, lol.
Es ist so, alle Trader, die irgendwie seit 2012, 2013 dabei sind, das war der 6. große, so, ne? Also die, ja. Man hat ungefähr gesagt, irgendwie, es gibt in den letzten, 6, also es gab quasi so immer 6 große Crashs bisher. Und die waren auch, das Interessante ist klar, das war jetzt irgendwie 46% von der Spitze. Zumindest Stand jetzt, ne? Es könnte ja theoretisch auch nochmal runtergehen, aber Stand jetzt. Und das ist schon viel, aber allein, ich glaube, Mitte letzten Jahres, also Mitte 2017, wo einfach noch nicht so richtig viel Hype drauf war, also auch schon viel Hype, aber noch nicht richtig viel, war, glaube ich, auch mal ein 40% Crash für ein paar Tage. Das hat sich etwas schneller erholt als diesmal. Aber das ist alles nicht komplett ungewöhnlich. Es wird halt aufgebauscht.
Genau, ich gehe gerade mal durch. Ich hatte das auch gepostet gehabt, so eine schöne Tabelle, wo man so sieht, so ein bisschen wie weit es zurückging. Also man hatte so alleine am 12. Januar 2012, das war so die erste Korrektur, da fiel der Preis von 7,30 Dollar auf 3,80, das waren 49%. Und wenn ich jetzt mal so runtergucke, es gibt ja immer wieder so Korrekturen, 49%, 57%, ab und zu mal 33. Dann hier 83%, 87% und jetzt sind wir, wie du schon sagtest, so bei paar 50%. Das ist normal, das braucht es auch, ein bisschen Schwung zu holen.
Genau, so sehen wir das. Ja, und wie du gesagt hast, also wenn die die Stimmung nicht ganz so gut ist, dann gibt es auch nicht so viele lustige Krypto-Fingernägel und japanische Girlbands, aber es gab auch diese Woche so ein bisschen Wahnsinn, oder zumindest so ein bisschen rationalen Wahnsinn. Die Storys sind, also wir entschuldigen uns an dieser Stelle, aber wir haben nicht so viele extrem lustige Sachen diese Woche mitbekommen. Also wir können euch nicht, vielleicht nicht ganz so erheitern wie in den Vorwochen, aber eine Story fand ich ganz gut, dass ein türkischer, so zweite Liga oder irgendeine nicht ganz Profiliga, aber schon irgendwie höhere Liga, Fußballstar lässt sich wohl in, oder hat sich in Bitcoin bezahlen lassen. Also hat einen Transfer so halb in türkischen Lira und halb in Bitcoin machen lassen, dann ganz stolz mit dem Manager zusammen das Handy mit der irgendwie bestätigten Transaktion in die Kamera gezeigt. Also auch in schlechten Zeiten ist die Bitcoin ein bewährtes PR-Mittel.
Ja, vor allen Dingen, das war ja am 30. Januar, ne? Und der hat sich bestimmt jetzt auch gedacht, fuck. Weil das hätte ich mal besser einfach das langweilige Geld genommen, dann hätte ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sicher auf jeden Fall mehr, als was ich bei Vertragsunterschrift hatte.
Ja, er hat dann direkt mal die rote Woche ganz, ganz krass gemerkt, aber gut. Ja, was haben wir noch so mitbekommen? Hast du
ja, welche? Was ich auf jeden Fall gar nicht so auf dem Schirm hatte, wenn jetzt das ist so eine Zuschauerfrage, wenn ihr jetzt euch denkt, boah, ich habe richtig fett Asche gemacht, ne, richtig fett Bitcoin auf meiner Wallet, ETH auf meiner Wallet, Putin-Coin auf meiner Wallet, dann habe ich richtig abgefahrenen Scheiß drauf. Wo macht's denn jetzt Sinn, dass ich mich richtig hart absetze? Welches Land würde euch da Sinn machen, um steuerrechtlich da Vorteile zu haben? Könnt ihr kurz drüber nachdenken. Ich wäre auf jeden Fall nicht auf das Land gekommen. Und das Land lautet wie, Robby?
Ja, Land bzw. Staat Puerto Rico. Also das ist tatsächlich momentan eine der Steueroasen wohl für Krypto. Es ist ja so ein, es hat ja Staatenstatus für die USA, aber auch wiederum einen eigenen, also ein eigenes Parlament und so weiter. Es ist ein bisschen losgelöst von den USA, aber die Puerto Ricaner haben quasi die haben nicht das Wahlrecht für den amerikanischen Präsidenten, sondern für ihr eigenes Parlament. Aber sonst sind sie quasi anerkannte Citizens der USA. Und es gibt da nicht wirklich so einen Einkommensteuersatz, weil das legen die amerikanischen Staaten selber fest, nicht wie bei uns. Das ist nicht quasi es wäre cool, ne, wenn die Bundesländer hier so einen eigenen Einkommensteuersatz hätten, aber genau, die legen das da selber fest. Und Puerto Rico hat irgendwie keinen und die haben auch nicht so wirklich so ein Capital Gains, also diese, was ist bei uns, das ist Kapitalertrag, also die Steuer, die man zahlt auf die Kapitalgewinne, das haben die wohl auch nicht. Und insofern haben sich viele der Kryptomillionäre und Billionaires, also der Milliardäre, gedacht, ja, setzen wir uns doch mal nach Puerto Rico ab.
Ja, ich habe nur gehört, dass Panama auch ein richtig geiles Land dafür sein soll. Weil
das ist generell so ganz gut, ne? Für
aber
Geld
du,
verstecken.
Ja, aber du musst halt irgendwie, Panama Papers, aber du musst halt, glaube ich, irgendwie 180 Tage im Jahr rumpimmeln und dann, damit die dich da weiter anerkennen, wäre es mir tatsächlich nicht wert. Dafür mag ich Deutschland zu gern, als dass ich ich bin da, glaube ich, auf der einen Seite finde ich die große, weite Welt unfassbar cool. Auf der anderen Seite weiß ich auch, das Deutsche zu schätzen. Von daher, ja, aber, ne, Puerto Rico, Panama, liebe Zuhörer, falls einer von euch in Wahl ist, ne, go for it und schickt uns mal ein Bild vielleicht auch. Schickt uns gerne mal ein Bild aus Puerto Rico, aus Panama, wo auch immer ihr gerade euer Geld versteckt. Ich freue mich darüber. So, wir hängen auch hier gerne den Podcast so eine Postkarte. Hängen wir gerne für uns auf. Ja, irgendwann haben wir ja immer in unserem großen Podcast-Studio, was wir hier von iTunes gesponsert bekommen haben, mit unserer Assistentin Boo. Okay, zu viele Insider für Fest und Flauschig. Aber vielleicht noch was anderes. Da können wir mal. Boah, was ist jetzt? Hörst du das auch?
Nee.
Ah, sehr gut. Weil jetzt gerade, glaube ich, dreht nämlich der Rechner von meiner Frau, in dem ich aufnehme, so gerade den Ventilator auf.
Diesmal ist nicht der Aquarium oder was?
Nee, denn der Aquarium ist abgekühlt. Ich habe übrigens vergessen gehabt, den Lüfter wieder anzumachen und habe ganz viel Ärger abends bekommen, als meine Frau ins Aquarium guckte und meinte, warum ist das da so warm drin? Hast du wieder beim Podcast machen vergessen, danach das Ding anzumachen? Jipp, habe ich. Seitdem ist hier so ein Zettel. Denk an den Ventilator. Das ist sehr gut. Ebenfalls so ein Thema, wo man sagt, ja, okay. Bank of America verbietet das Kryptokaufen mit Kreditkarte. Why, Robbie? Why? Just why?
Ja, also die haben, ich glaube, das sind tatsächlich auch nicht die erste Bank, aber halt eine der echt großen Banken, die in ja, die ganz USA tätig sind.
Ist ja auch Bank of America, ne?
Ja, Bank of America. Und die haben jetzt gesagt, ja, sie verbieten eben das Kaufen auf Kreditkarte von Kryptowährungen, also wie das manche bei Coinbase und so weiter machen, weil sie sagen, das ist zu riskant. Das Geld kann zu schnell weg sein, genau. Das dürft ihr nicht, weil wir glauben euch oder wir vertrauen euch nicht, dass ihr da den Kredit dann zurückzahlt.
Und jetzt ja. Immer, wenn ihr jetzt eine Bank of America Kreditkarte habt und damit Krypto bezahlen wollt, kommt dann na.
Genau. Und das Beste aber an der Sache ist, wer von euch schon mal in USA im Casino war, also zum Beispiel in Las Vegas oder in einem der Indianerreservate oder in Atlantic City, der kennt das vielleicht, dass man, das finde ich immer ganz wild, es gibt da tatsächlich, also ich bin ja so ein Vegas-Fan, ich mag das tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, es ist geil wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich bin total der Fan von indianischen Reservaten, da fahre ich total gern hin und trinke da so ein bisschen Feuerwasser, finde ich super geil.
Und zockt dann in den Indianer-Casinos. Nee, aber was halt total krass ist, du kannst halt, es gibt in den Casinos, gibt's immer so ein Desk, wo du Kredit bekommst. Wenn du ein bekannterer Spieler bist, das ist jetzt nicht, dass die dich vom Gesicht erkennen, sondern einfach, wenn auf deiner Gaming-Karte, die du da immer vorzeigst, irgendwie genug Punkte drauf sind und die wissen, ja, der zockt und verliert hier genug, beziehungsweise ob der verliert, ja, aber die geben dir auf jeden Fall Kredit, die Casinos. Und aber auch halt, du kannst mit deiner Kreditkarte, also sind überall Bankautomaten in den Casinos, und du kannst mit der Bankkarte, und das auch bis jetzt auch, und auch nach dieser Bitcoin-News da von Bank of America, du kannst halt mit der Bank of America Kreditkarte immer noch im Casino am Automaten Geld ziehen und dann halt Roulette zu zocken. Aber ja. Krypto ist zu riskant. Das ist zu riskant.
Ja, das muss man aber auch wirklich an der Stelle sagen. Das ist auch wirklich einfach. Also Krypto halte ich ja persönlich wenig von, ne?
Genau,
ich
lieber ins Casino.
Lieber ins Indianer-Casino und da alles auf Rot setzen. Apropos auch noch so eine beschissene Meldung, die Woche irgendwie ereilte war. Indien möchte Krypto oder verbietet Bitcoin und Kryptowährung, was mich persönlich ja schon wieder extrem aufgeregt hat, weil da einfach der Finanzminister von Indien, dessen Name ich nicht auszusprechen vermag, gesagt hätte, yo, dass Bitcoin jetzt verboten wird. Was aber unterschlagen wurde, dass er gesagt hat, die werden nur illegale Aktivitäten verbieten, was ja wiederum gut ist, ne, weil das dann so ein bisschen besser reguliert wird. Aber das ist natürlich, es klingt natürlich direkt wieder gleich so, boah, Indien. Und vor allen Dingen, dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, okay, Indien, großes Land, ist die Meldung wirklich so krass oder wäre das gleiche, wie man jetzt sagen würde, ja, das Land Hessen verbietet Kryptowährung. Und dann habe ich mal nachgeforscht und es sind tatsächlich, macht Indien so ungefähr 10% des Marktes aus. Also selbst wenn die down gehen würden, wäre jetzt nicht so die Mega-Apokalypse, wäre jetzt schon nicht so geil, aber man hat ja schon gesehen, allein die News hat ausgereicht, damit der Markt so ein bisschen mehr gebrannt hat.
Das ist, ja, und dann wird's von die erste Website, die es aufnimmt, übertreibt es ein bisschen, die zweite wieder noch ein bisschen mehr und dann wird's ganz schnell so ein Lauffeuer.
Ja, ich habe
gestern, so viel zu den News der Woche, ne?
Ja, richtig. Also das habe ich gestern, wo ich gerade drauf hinaus wollte, war apropos übertreiben. Ich gucke aktuell die Staffeln von Pastewka nach, von der Serie, weil ich den extrem witzig finde. Und da gibt's auch eine Folge, da wird er von einem Jugendlichen, einem Kind überfallen. Und als er bei seiner Frau ist, spricht er davon, dass es ein, zwei große Typen waren. Als die Polizei kommt, waren es plötzlich 3 und 4 große Schweden mit Schnurrbärten, die ihn verprügelt haben. Und irgendwann in der Firma waren das 11, 12 Leute, dass er nichts machen konnte. Ungefähr so ähnlich ist es bei Bitcoin, wenn da so eine Meldung ist. Am Ende sind es halt 12 brutal tätowierte Schweden, die dich verprügeln. So ungefähr der Wahrheitsgehalt. Ja, wie ihr schon seht, News waren jetzt eher so, ja, eher nicht so lustig, aber das passt auch irgendwie zu dem Gemetzel, zu dem Berg an Leichen, den man die Woche so aufgeschüppt hat. Lass uns doch hingehen zu einem Thema, was ich finde, wo man sich so mit ein bisschen unabhängig von den aktuellen Kursentwicklungen macht. Und das ist tatsächlich das Thema ICO, Initial Coin Offering, der Krypto-Börsengang, wenn man es mal so für ganz dumme übersetzt oder für ganz vereinfacht. Ja, Robby, wie sind denn deine Erfahrungen mit ICOs gewesen? Hast du schon welche? Wie lief das? Was sagst du dazu?
Ja, also ich habe hatte letzte Woche gesagt, dass ich hier bei diesem Rentberry mitgemacht habe. Der ist auch noch, der ist auch tatsächlich noch nicht voll. Der ist zwar schon gehypt, aber nicht ganz so krass, dass der direkt ausverkauft ist, was ich eigentlich ganz gut, weil ich finde manchmal so den total krassen Hype irgendwie auch anstrengend, weil man dann nicht so ganz, also dann kann man nicht so ganz Fakt von Fiktion trennen. Habe ja schon letzte Woche darüber gesprochen, hört euch sonst nochmal Folge 3 an, wenn ihr wissen wollt, was das ist und warum ich das gut finde. Und dann habe ich tatsächlich diese Woche versucht, mitzumachen bei dem Public Sale von Dadi, was du ja auch öfter mal empfohlen hast. Ja. Und das hat nicht geklappt. Aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was dazu erklären, warum das ja nicht geklappt haben könnte. Und dann berichte ich von meiner eigenen Erfahrung, weil du, glaube ich, viele Zuschriften bekommen hast, weil du es ja über deine Gruppe auch gepusht hattest, und da, glaube ich, einige es nicht geschafft haben mitzumachen.
Ja, das war halt tatsächlich, ist das so ein bisschen blöd gelaufen, denn ich hole dafür einfach nochmal kurz aus, so ein ICO, der läuft in verschiedenen Phasen ab. In der ersten Phase gehen, also insgesamt, also das Unternehmen vorher sagt, jo, wir haben jetzt, keine Ahnung, 10 Millionen Token zu einem Preis von 40 Cent, im Idealfall am Ende. Und dann können sie eben sagen, okay, diese 10 Millionen teilen wir auf. 4 Millionen wollen wir mit dem Crowdsale einnehmen und den Rest kriegen wir über andere Sales. Und meistens ist es so, dass man anfängt mit einem Private Pre-Sale. Das ist dann so, dass man an Investoren, Großinvestoren geht und sagt, yo, wenn ihr Hunderttausende reingeben wollt, ne, können wir das jetzt machen, fernab, bevor wir überhaupt mit Marketing anfangen, dann seid ihr safe dabei. So, dann ist dieser Private Pre-Sale irgendwann durch. Davon kriegt man von der Öffentlichkeit überhaupt selten was mit, weil das alles eben offline stattfindet. Also offline, online. Dann kommt der Pre-Sale und dieser Pre-Sale ist ähnlich so, man muss sich schon registrieren, legitimieren mit Ausweis und allem drum und dran, das muss man ja später dann auch, aber dieser Pre-Sale ist dann eben auch oftmals für Leute, die sagen, okay, wir wollen ein bisschen mehr investieren. Beispielsweise Viewly, das ist gerade das, was ich so ein bisschen cool finde, da muss man für den Pre-Sale 100 ETH auf den Tisch legen, Minimum, um sozusagen beim Pre-Sale dabei zu sein. So, aber sowohl Private Presale als auch Presale sind natürlich Optionen, die für einen normalen Trader oder auch für mich als Einzelperson oder für dich nicht in Frage kommen, außer wir wären jetzt Wale, was wir aber nicht sind. Und dann ist, ja, leider echt schade, aber irgendwann, ohne Scheiß, boah, dann werden wir, buh, Junge. So.
Was sind wir eigentlich, wenn es Wale gibt, sind wir eher so Seepferdchen, oder?
Ja, wir sind Krill. Dann was Wale fressen. Und dann gibt's eben neben diesem Private Presale und dem Presale gibt es den Crowdsale. Der Crowdsale ist so ein bisschen wie der Winterschlussverkauf oder der Black Friday für uns alle, für uns Normalsterblichen, wo es dann eine gewisse Zeit gibt und dann sagt man, yo, zu dieser Zeit kann jeder beispielsweise, keine Ahnung, 2 ETH in uns investieren und das läuft, wer zuerst kommt, mal zuerst und wenn es voll ist, dann ist es voll. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich, wenn dieser Crowdsale ansteht, alle zur selben Zeit der eben sich partizipieren, teilnehmen wollen. Und das ist ein unfassbarer, dünner Flaschenhals. Und man hat es bei Dadi perfekt gesehen. So viele von euch, also auch vor allem aus der Telegram-Gruppe von uns, die haben es versucht und haben es nicht geschafft, weil einfach zu viele Leute gleichzeitig da rein wollten. Und dann kommt nämlich das noch eine andere Schwierigkeit da rein. Das habe ich heute noch gesehen, da bin ich vollkommen vom Glauben abgefallen. Wenn ich also egal, ob ich dir jetzt ETH schicke oder ob ich bei diesem ICO der Firma sozusagen ETH schicke, da kann ich ja dann auch mal eingeben, okay, ich gebe ein, wie viel ETH ich denen schicken möchte und ich habe da die Möglichkeit eben noch sozusagen zu sagen, okay, wie viel Gas und Guai, also Gas ist eben das Benzin, der Strom, der meine Transaktion, denn wie Porto, könnt ihr euch das vorstellen.
Genau,
wie Porto,
das haben wir auch in Folge 3 ja so ein bisschen angerissen, genau, da könnt ihr nochmal zurückgehen dann, und dann nochmal hören, was das ist.
Richtig, genau, also das Porto, so, und das Porto kann man frei bestimmen und je nachdem, wie hoch man das Porto setzt, desto eher kommt man eben bei den ICOs rein, aber muss auch dazu sagen, wenn man das haben wir auch in der Folge davor erzählt, wenn man das Porto hochsetzt und es man trotzdem nicht schafft, das Porto ist in jedem Fall, ist das Porto weg. Das Porto kriegt ihr nicht wieder, ihr kriegt eure ETH wieder, aber das Porto ist weg. Und da hatten wir auch eben schon in Folge 3 erklärt, dann gibt es diesen sogenannten Gas War, wo Leute einfach, denen ist dann scheißegal, ob die 20 Cent oder 200 Dollar Porto bezahlen. Und ich habe heute, ohne Scheiß, da gab es von irgendeinem Dings-Protokoll ICO, weiß ich gar nicht, wie das heißt, da hatte ich es nicht auf die Whitelist geschafft, aber da habe ich eine Transaktion gesehen, da hat ein Typ ohne Scheiß 900 ETH, was ja, glaube ich, einfach 900.000 US-Dollar sind, und hat einfach, pass auf, jetzt kommt's, an Porto hat er einfach gesagt, YOLO, 2.000 Dollar Porto, hat er gemacht. Und das ist einfach so der übelste krasse Scheiß, weil du und ich, also eigentlich, ne, selbst bei einem Crowdsale wie jetzt, ne, hat kein Mensch mehr eine Chance, so dann wirklich drin teilzunehmen, weil wenn du nicht gewillt bist, wirklich viel Porto zu bezahlen, das können halt, wenn du nur 100 Euro hast und dann willst du nicht 50 Euro Porto bezahlen, was ja nicht angerechnet wird, dann bist du plötzlich außen vor und das nimmt eine echt fiese Entwicklung zu sich. Deshalb sind eben Pre-Sales die sehr, sehr spannend. Und ja, mittlerweile finde ich auch eine der wenigen Möglichkeiten, wo man sicher und in einer gewissen guten Menge auch investieren kann.
Ja, genau. Ich habe es ja auch versucht, mal da die. Ich war beim Presale noch nicht, hatte ich noch nicht diese Know Your Customer,
Ja,
also
dabei,
KYC durch, ne? Das war noch nicht verifiziert. Und da habe ich gesagt, komm, ja, mach ich den
da war ich
Product
ja
Owner
dabei,
mit.
das,
Da warst du dabei, genau. Das
genau.
hat bei dir geklappt und ich hab's auch grob eigene Schuld. Ich hab mich halt nicht früh genug da verifiziert. Ich habe dann gedacht, okay, komm, Chance verpasst. Aber Philipp hat davon so geschwärmt von Dadi. Ich finde es auch selber spannend. Insofern machst du beim Crowdsale mit. Und dann gab es ja so zwei Probleme. Zu dem Zeitpunkt, wo dann angekündigt war, dass der Crowdsale stattfindet, ist erstmal die Dadi-Website offline gegangen. Also
Ja.
zumindest für die meisten Leute wurde es nicht mehr angezeigt, sondern Bad Gateway, also einfach viel zu viele Anfragen. Und das hat der Server, der Webserver, und das ist so ein bisschen die Krux der Sache. Dadi will ja eine dezentralisierte Webserver-Struktur bauen. Also die war direkt der erste Proof dafür, dass es vielleicht, was die machen, gar nicht schlecht ist, ist das ja der Standard-Server, den sie haben, eben ja offline gegangen ist. Da konnte man erstmal irgendwie gar nicht mehr laden. Ich weiß nicht, ob das nur bei manchen Leuten so war oder ob das bei, oder es war zumindest bei vielen Leuten so. Und dann, als es wieder online ging, ich glaube, es war dann so 10 Minuten nach dem ursprünglichen Datum, habe ich es versucht und war auch bereit, irgendwie ein bisschen mehr Gwei auszugeben und so. Das waren irgendwie dann auch so $14 an Transaktionsgebühr, wo man auch so denkt, so, boah, die einfach so mit weg, ne? Ich
Ja.
meine, und ja, und dann war irgendwie 1,5 Stunden meine Transaktion pending und dann hat sie schlussendlich gefailt. Das Schöne war, ich habe dann tatsächlich ist nicht immer alles von dem, also wenn die ganz failt, dann ist nicht unbedingt das ganze, in Anführungszeichen, Porto, das ganze Gas weg, sondern man kriegt dann nur bis zu dem Punkt, wo er wirklich abgebrochen hat, kriegt man dann aber das Gas zurückerstattet. Das heißt, ich habe Gott sei Dank dann am, was heißt Gott sei Dank, aber ich habe am Ende des Tages dann nur irgendwie so 1,50 € oder sowas an Gas tatsächlich ist dann abgegangen und habe den Rest rückerstattet bekommen in meinen MetaMask-Wallet. Also es war nicht ganz so schlimm, aber halt schade, nicht dabei gewesen zu sein und genau, war sehr schnell ausverkauft.
Ja, und genau das ist halt einfach so eine Geschichte, die ich einfach schade finde bei der ganzen Sache, weil du dann eben die Crowdsale einfach da dann das Problem einfach hast, dass du da nicht reinkommst. Und genau deshalb gibt es ja eben den Presale, und Presale wird mittlerweile schon organisiert von Gruppen, die sagen, hey, pass auf, wir machen einen Pool auf, einen eigenen Pool. Da habe ich echt ein cooles Tool entdeckt, das heißt Prima Block. Und das ist eben so, das ist, könnt ihr euch vorstellen, wie einen virtuellen digitalen Hut, den man in die Runde wirft. Jeder kann da seinen Betrag reinschmeißen in den Hut, und der den Pool erstellt hat, der geht dann zu dem Unternehmen, schickt denen sozusagen den Pool-Inhalt, und das Unternehmen schmeißt dann im Gegenzug die verabredeten Token. Na, man sagt ja vorher, eine ETH sind, keine Ahnung, 10.000 Token. Die schmeißt das Unternehmen dann in den Hut, und sobald diese in dem Hut landen, kann dann jeder, der vorher sein Geld in den Hut reingeschmissen hat, direkt seine Token für sich selber rausziehen. Also es ist dann ein sehr automatisierter Prozess. Sehr, sehr geil, sehr, sehr einfach gemacht. Und die einzige Gefahr, die dabei natürlich ist, dass der den Hut erstellt hat, mit dem Hut wegrennt. So, deshalb solltet ihr mal aufpassen, welchen Hut ihr Geld reinschmeißt. Ich habe da bisher sehr, sehr gute Erfahrungen mit gemacht, weil ich aber auch bisher nur in Hüte investiert habe, wo ich eben die Leute kannte. Und der krasseste Hut ohne Scheiße. Ich bin immer noch sprachlos. Es kommt bald, kommt das Amazon der Blockchain, Shopin. Kann man jetzt auch schon googeln. Da gab es, hat ein so ein Kryptowal, hat so einen, da bin ich weiß nicht ganz genau, wie ich da reingerutscht bin, aber plötzlich war ich dabei und habe mir gedacht, geil, ich bleibe. Man kennt das, weil irgendwann mal auf dem Kölner Ring unterwegs ist. So, und da war ich da drin, und der Shopin Presale-Pool, da war der Wunsch war, man müsste mindestens 1000 ETH schaffen, und das Ziel waren einfach 3250 ETH. Innerhalb von 24 Stunden war das Ziel. Und ich habe das so gesehen, habe mir gedacht, jojo, ich mache auf jeden Fall mit, aber ich habe ja Zeit. Am nächsten Morgen wache ich so auf um 9 Uhr, guck so rein, die Seite ging nicht mehr. Und ich dann so in die Gruppe geschrieben, ich so, Leute, ist der Pool voll? Ja, da hat gerade einer noch 200 ETH reingeknallt. Und
Läuft.
ich so, und dann hat der Kryptowal, der da Ding rangeholt hat, der hat dann geschrieben, Alter, Leute, ich sitze gerade eben noch im Fitnessstudio, ich wollte noch meine 100 ETH reinschmeißen, jetzt bin ich der den Pool aufgemacht hat, ich habe nicht rein investiert, was soll das jetzt, ne? Sondern der so, ich fahre jetzt nach Hause, ich bin gleich wieder da. Und dann hat er aber noch mit dem, weil den Chef irgendwie kennt von Shopin, hat er irgendwie den Pool noch größer gemacht und hat, weil das Ding dann auch nochmal voll war, hat er ihn nochmal größer gemacht und stand jetzt ohne fucking Scheiß, in diesem Pool liegen 5.100 ETH, also über 5 Millionen US-Dollar, die der Typ einfach
Boah.
eingesammelt hat, und der kriegt davon 0,05% an Fee.
Das
So.
ist nicht schlecht, ne?
Nee, das ist auf jeden Fall ist das nicht so schlecht mitverdient. Plus halt, weil einfach du kriegst noch irgendwie 60% Bonus und so. Also das ist der abgefuckteste Pool, den ich je war. Da habe ich echt mal gemerkt, ohne Scheiß, in diesem Space da draußen, so kleiner mein Schein mag, ist echt viel Asche, die da rumliegt. Und ja, ich habe mir dann gedacht, hey, weil ich bisher nur selbst partizipiert habe an Pools, ich mache mal selbst einen auf, weil ich einfach auch wissen wollte, wie das geht. Und ich habe einen Pool gerade erstellt. Also mein Wunsch ist ja, dass wir diese Folge jetzt hier, morgen früh, relativ früh droppen. Also liegt ja an mir, ne? Weil ich schneide es ja, wann es rauskommt. Weil nämlich gerade noch ich habe für Viewly ist so ein bisschen das dezentrale YouTube. Gutes Team, ich habe mit dem CEO geschrieben und was mich halt so ein bisschen daran anzieht, ist an der ganzen Geschichte, okay, noch einen Schritt zurück, nee, ich mache den Gedanken beende ich erst. Was ich an Viewly cool finde, ist, dass einer der Advisors, der Berater, eben Charlie Schramm ist. Charlie Schramm ist der Gründer der Bitcoin Foundation, hat damals, glaube ich, auch eine der ersten Krypto-Bezahlungs-Börsen-Bit-Instant, irgendwie sowas in die Richtung, die haben immer so gute Namen, gemacht. Und über den dreht sich auch die Dokumentation Banking on Bitcoin on Netflix. Ja,
Habe ich auch
hast du die
tatsächlich noch,
gesehen?
habe ich tatsächlich noch nicht geguckt. Nee, das, aber ein
Ja.
guter Hinweis. Das schreibe ich mir direkt mal auf. Das ist dann das Abendprogramm.
Richtig geil, weil er ist halt einer der Hauptrollen, weil er auch mit Fußfesseln nur noch rumlaufen darf. Also sehr, sehr zurückgezogener Typ. Und die haben ihn damals halt einfach sozusagen dafür rangenommen, dafür, dass er eben Bitcoin-Zahlung ermöglicht hat. Und die wurden natürlich für so Deep Web Scheiße benutzt. Und die haben dann aber dadurch, dass er diesen Dienst zur Verfügung, er hat selber überhaupt nichts damit zu tun gehabt, aber er hat sozusagen das PayPal des Deep Webs ermöglicht und dadurch haben sie ihn rangekriegt, wofür er eigentlich gar nicht so viel konnte. Auf jeden Fall, er ist mittlerweile wieder, ne, überhaupt keine Strafe mehr, irgendwas. Und
Wieder
der ist,
rehabilitiert.
ja?
Wieder rehabilitiert.
Genau, weil der aber auch echt, also wir wirken in der Dokumentation echt ein cooler Typ. Und genau, der ist Advisor von dem Ding und ich habe auch nachgeprüft, das stimmt doch alles. Und was bei ICOs, das kommt auch wieder zurück auf den Gedanken, was in dem Podcast, den wir empfohlen haben, Invest Like the Best, was der eine Kollege da sagt, ist, zur jetzigen Zeit weiß kein Mensch, ob die Applikationen, die da gebaut werden auf der Blockchain, wirklich geil sind. Aber was auf jeden Fall schon der Unterschied ist, ob ein ICO erfolgreich ist. Und mit erfolgreich meine ich, das Geld wird eingenommen und man kriegt die Token und kann die für das Doppelte, das Dreifache verkaufen. Dann ist für mich ein ICO erfolgreich, teilweise ja bis 25-fache, ist, dass der wird dann erfolgreich, wenn die Leute und das Marketing drumherum stimmt. Und das stimmt hier jetzt rum. Einige haben schon angemerkt, ja, die Telegram-Gruppe ist noch voll klein, Twitter ist noch voll klein. Ja, weil wir uns immer noch in einem Private, also einem Mischmasch aus Private und normalen Presale
Ganz
befinden,
gut so, ja.
wo du halt einfach 100 ETH Minimum auf den Tisch legen musst. Und wir haben den Pool dazu gemacht. Stand jetzt, wir haben heute früh irgendwie angefangen, also heute früh Samstag sind so 50 ETH drin, glaube ich. Also die Hälfte haben wir. Mal gucken, ich habe gerade schon ein bisschen Promo gemacht zu so englischen Gruppen. Mal gucken, ob wir das Ding vollkriegen. Wenn nicht,
Sehr
das ist
gut.
halt das Geile bei Primablock, ist eben auch, wenn das nicht passiert, wenn die Mindestsumme nicht zusammenkommt, dann kann man einfach seine ETH wieder zurückziehen. Und von daher gibt es eigentlich kein Risiko, außer man kennt den Typen nicht. Und ja, das ist auf jeden Fall meine Strategie. Da wird es in Zukunft eben auch viele mehr Pools geben, weil du hast ja bei Dadi gemerkt, ist
Ja, es
schwierig.
ist.
Hast du
Und
ja.
Juli, also das, wo du jetzt quasi diesen Pool für aufgemacht hast, wenn ich das richtig verstehe, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen gerade drauf ein. Das ist doch, ich habe mir das auch angeguckt und ich habe tatsächlich noch nicht in deinen Hut reingeworfen, das kommt noch. Es ist so ein bisschen das YouTube dezentralisiert und lässt sich so ein bisschen vergleichen, wenn ich es richtig verstehe, mit dem, was Steemit, das kennen vielleicht einige von euch, das ist so eine Art Blogging-Plattform, die so das Medium ersetzen will. Also Medium ist auch eine Blogging-Plattform von den Twitter-Gründern und Steemit macht es quasi möglich, dass du mit deinen Kommentaren oder mit Likes und so weiter quasi Artikeln diese Currency, die sie haben, Steam quasi gibst und damit den Schreiber, die Blogger bezahlst. Und das ist, wenn ich es richtig verstehe, aber klär mich auf, wenn ich da falsch liege, ist doch Viewly jetzt dezentralisiertes YouTube und man kann dann quasi Tipps geben wie heißt Trinkgeld geben für die Videoerzeuger und so weiter. Und man kann, es ist eben nicht kontrolliert, welche Videos irgendwie bei YouTube quasi, wo die Ads laufen, was für Ads laufen, dass die Ads total überladen sind. Also quasi, ja, das ist so, wie ich es verstehe. Liegt da richtig?
Du liegst da vollkommen richtig. Ich finde halt, also mal unabhängig davon, YouTube ist einfach eine Macht und so schnell kriegst du YouTube nicht vom Platz gefegt. So. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr gut eben aufgenommen werden kann, wenn man sagt, hey, wir bauen das Blockchain-YouTube. Eben aus Hype-Gründen, vor allen Dingen zu sagen, okay, wir sind komplett werbefrei. Wir haben direkten Support. Es gibt also die Payments, die du auch gerade angesprochen hast, ne, die gehen direkt zu den Creatoren hin, ohne dass es da den Mittelmann gibt, ohne dass sich da jemand die Taschen voll macht. Und man kann sogar noch Projekte unterstützen, so ein bisschen wie Patreon auch noch mit rein. Da sind auf jeden Fall, finde ich, sehr gute Sachen, Ansätze dabei. Deshalb ist auch der Grund, warum der Charlie Schwann dann dabei ist. Die Influencer, die da auf der Webseite sind ziemlich schwach und haben relativ wenig Reichweite. Das muss man auch dazu sagen. Der Größte, ich klicke mich gerade auch nämlich nochmal durch, der Größte ist Shane Lewis, heißt er wirklich so? Ich gucke gerade. Shane Ries, genau. Und der hat auf YouTube 142.000 Abonnenten. Immerhin, ne? Ist ja nicht so schlecht. Ist jetzt kein Millionending. Aber die anderen sind so ein bisschen schlechter. Aber insgesamt ist das, wenn ich stelle mir halt wirklich vor, wenn ich jetzt ein Charlie Schwann wäre, der wirklich Bitcoin, der Typ ist reich, so, weißt du? So, aber das ist jetzt keiner, auch wenn man die Dokumentation sieht, der jetzt so den McAfee raushängen lässt, der sich übrigens nicht mehr bei mir gemeldet hat, so. Warum auch immer. Leider nicht mehr, der will, glaube ich, nicht in unserem Podcast mitmachen, schade. Der dann leichtfertig sagt, yo, unterstütze ich. Und der hat auch, wenn ich so die Tweets mir angucke, hat er auch geschrieben gehabt, hey, ne, echt geil, was sie da bauen. Ich bin gerade wieder in San Francisco bei denen, es geht voran. Also insgesamt ein cooles Projekt. Ob das jetzt langfristig YouTube ablöst, also ist jetzt gesprochen, nein. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich der Hype darum ergibt und dass Leute viel an meinem Crowdsale rein wollen. Und das Schöne bei dem Pool ist, den ich jetzt gerade aufgemacht habe, ist, dass man noch 25% Bonus on top kriegt. Also ne, wenn wir 100 reinhauen, dann kriegen wir für 25 ETH nochmal Token obendrauf, was not halt bad. Auch nicht, was halt wirklich nicht schlecht ist, ne? Also das auch noch dazu. Und insgesamt, also auch an die Zuhörer unter euch, wenn ihr sagt, hey, ich würde total gerne einen Pool aufmachen zu dem und dem ICO, der wird mega krass, dann meldet euch gerne auch bei uns, sofern das Sinn macht. Das kann ich nicht versprechen. Können wir schauen, dass wir über die Gruppe, über unsere Kontakte eben auch dann einen Pool aufmachen. Da so einen schönen Team Holland Pool.
Ja, das wäre doch nett. Aber wir machen wir mal kurz einen Recap quasi zu dem ICO-Thema für heute. So, das ist ja der gute Ton, Sachen nochmal zusammenzufassen. Also ja. wir sagen auf jeden Fall beide, 2018 ist für uns so ein bisschen und generell das Jahr der ICOs, da wird sich auch viel zeigen. Man muss immer aufpassen und deswegen ist, also weil es gibt super, also es ist gerade sehr, sehr laut das Thema, so ähnlich wie quasi generell Krypto irgendwie. Herbst, Ende letzten Jahres wird ICO gerade immer lauter und es gibt so viel Schmuh auch da draußen, viele, die damit scammen und deswegen macht es total Sinn, sagen, hey, wir schließen uns zusammen, wir haben ein paar Leute, denen wir vertrauen und sobald man eine größere Gruppe ist, hat man auch dann zum Beispiel über den, der den Hut auf hat, einen besseren Access zu dem Team, was hinter einem ICO steht, so wie du jetzt zum Beispiel mit denen wirklich direkt kommunizieren kannst. Ja. Dann kann man früher dabei sein, das heißt, man kriegt A, so einen Bonus, plus man geht sicher, dass man auch dabei ist und nicht so Sachen wie bei Dadi Crowdsale erlebt. Und ja, das mal so als kurzer Recap. Ich glaube, das ist tatsächlich spannend und ja, würde mich auch freuen, wenn wir da irgendwie, wenn man da gemeinsam irgendwie mehr hinbekommt und als so die Community zusammenhält und es nicht immer so ein Ellbogenspiel ist, dann sagt, hey, wir werfen gemeinsam rein, wir schaffen das da, Projekt zu unterstützen, was wir gut finden und gleichzeitig partizipieren wir noch alle. Das ist super.
Definitiv. Also das hast du wunderschön zusammengefasst, Robby. So. So, da haben wir heute, haben wir ein straffes Programm hier durchgeballert.
Jetzt haben wir noch ein paar der Woche offen, ne? So McAfee der Woche und
Bitcoin und Coins. Ja, aber McAfee der Woche finde ich ein bisschen, ich glaube, warte, ich guck kurz mal meine, also wenn du nichts hast, ich habe auf jeden Fall, das ist aber eher was, nicht etwas, was jetzt negativ ist, sondern fand ich einen Tweet, den er abgesetzt hat, den ich echt gut fand. Und zwar, den suche ich gerade mal nebenbei raus, der so ein bisschen Mut machte auch hinsichtlich, ich habe ihn, so was die ganze Geschichte angeht. Und er hat nämlich getwittert, dass wir uns ja gerade in einer Revolution befinden gegen die Power von Regierungen und Bankern. Und deren einzige Waffe ist eben Angst zu streuen und Angst eben so weit zu streuen, dass die dann am Ende siegreich sind und dass Kryptowährungen eben nicht crashen und dass die, also Kryptowährungen sich eher dagegen wehren und auftürmen gegenüber dem Wind der Vergangenheit. So, das fand ich sehr, sehr, sehr bildlich und wunderschön getwittert. Das auf jeden Fall finde ich so.
Martialistisch, ne?
Ja, richtig. Das fand ich sehr, sehr gut. Und ist auch so ein bisschen, der McAfee, der ist ein guter Motivator, finde ich.
Sehr gut. Dann ist das der diese Woche mal der positive Mac-Kaffee der Woche.
Ja. Was ist denn mit deinen Shitcoins passiert? Sag mal.
Ja, Shitcoins ist ja jetzt nicht mehr to the moon. Also wenn ich hier mal reingucke in mein Portfolio, also letzte Woche Tattoo-Coin, ich habe nach wie vor immer noch nicht rausgefunden, was sie machen. Es hat sich ungefähr nicht ganz halbiert seitdem. und Pudding-Coin ist leider auch noch, also die 10 Euro ursprünglich investiert bei 4,60 Euro und Kangaroo-Bits auch noch bei 5. Also die haben so die Marktentwicklung ganz gut auch mitgemacht. Also die waren jetzt nicht die Ausreißer, wie es vorher mal war. Ne? Also ja, die haben das Blutbad genauso haben sie mitgelitten.
Ja, bei mir auf jeden Fall auch Happy Coin, alles, was ich da gekauft habe. Lass uns bitte nicht drüber reden. Das ist irgendwie alles nicht so happy. Ich hätte wenigstens gehofft, so dass das happy das ist, aber ja, ich möchte an der Stelle, weil wir ja auch Thema Hodl und so immer sind, ne, möchte ich an der Stelle nur sagen, dass ich mich von Smart komplett getrennt habe, aber schon bevor dem Crash, einfach aus folgendem Grund. Es ist jetzt nicht so hodlig, sondern weil die haben extrem große Probleme mit den Exchanges. Die kriegen die irgendwie nicht geupdatet, jetzt werden die gerade delistet. Und der Support dahinter ist ich habe da wirklich viel mich reingehauen, viel ja mit denen geschrieben. Das klingt alles mir zu vage und zu waghalsig. Und ich möchte ja gerne in Dingen drinbleiben, wo ich das Vertrauen habe. Und ich finde, wenn man das Vertrauen vollkommen verliert, dann ist es, finde ich, auch fein zu sagen, okay, man bei der nächstbesten Möglichkeit geht man eventuell raus und schenkt das Vertrauen jemand anderen. Oder sehe ich das falsch? Oder
andere Coin. Nee, finde ich richtig. Also ich glaube, das ist ja, HODL ist ja auch jetzt nicht die Entschuldigung dafür, alles immer nur bis ins Endliche zu halten und zu sagen, alles klar, ich halte des Haltens wegen. Wenn es sehr gute Gründe gibt, wo man sagt, ich für mich persönlich entscheide, jetzt rauszugehen, dann ist es fein und dann lieber eben bei anderen Coins halten. Das ist ja so ein bisschen die Philosophie generell, nicht in jeden Hype, gehypten Downturn direkt zu quasi die Panik zu bekommen und wegzulaufen. Darum geht's ja. Aber ja, das da werden wir, glaube ich, auch in Zukunft einfach transparent sein, wenn wir sagen, hey, ja, das ist übrigens was, wo wir nicht mehr dran glauben, das wird einfach auch geschehen. An unsere Shitcoins glauben wir natürlich immer, bis ans Ende.
Nein, ja, aber übrigens auch noch, wir hatten ja letzte Woche noch THC angesprochen, die Grascoin, ne? Und das war letzte Woche, ne? Ja, ich glaube schon.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, wo ich ja noch auf den Big Bang gewartet habe und ohne Scheiß, die hatten ja große Hoffnungen gesetzt mit drei großen Sachen, neues White Paper, neues Rebranding, und ohne Witz, ne? Ich habe ja zum Glück aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Ich war wirklich, habe mir deren Account, habe ich mir die Twitter Notifications angemacht, sodass ich jedes Ereignis mitkriege, was sie twittern, und die haben auch drei Updates gegeben, aber die waren fernab von dem, was sie irgendwie versprochen hatten, und ich habe eben genau daraus gelernt, dass ich bei sowas dann schon schnell reagiere und schon mal den Trigger auf Sell habe, weil wenn du damit zu lange wartest und die Enttäuschung da ist, dann verkaufen alle sturzmäßig, und ich habe jetzt, glaube ich, bei dem Ding irgendwie 15% miese gemacht, was fein ist, ne, weil ich es woanders mit aufgefangen habe, aber da kann ich auch wirklich nur allen raten, wenn ihr da rein investiert, um der News willen, um dann zu antizipieren, hey, das wird wegen der News hochgehen, schaut auf jeden Fall, dass ihr frühzeitig da die Profite einstreicht und abspringt, weil es kann sehr, sehr schnell gehen. Siehe auch Icon, die hatten ja sämtliche Influencer der Welt zu sich nach Südkorea gefliegen lassen. Der Preis ging auch ein bisschen hoch und danach gab es aber den großen, glaube ich, Ausverkauf, unter anderem weil Bitcoin auch gecrashed ist. Und ja, da muss man wirklich, wirklich aufpassen, was so Hype-Themen angeht.
Exakt. Hast du denn eigentlich eine Coin der Woche, bevor wir nochmal auf die, wir laufen schon aufs Ende wieder unseres Podcasts hier zu, aber hast du diese Woche eine Coin der Woche oder?
Ich möchte mich diese Woche auch enthalten, das habe ich auch im Newsletter geschrieben, weil der Markt gerade zu unsicher ist, dass ich meine Coin der Woche gebe, weil ab und zu nehmen sich Leute ja wirklich da auch ein Beispiel dran und kaufen die dann. Deshalb möchte ich mich aufgrund der unklaren Lage gerade nicht festlegen. Was ich nur sagen möchte, in so Zeiten, stabile Coins sind immer aktuell ETH und NEO. Falls man keinen Bock hat, zu sehr von Bitcoin abhängig zu sein, geht zu ETH, geht zu NEO. Viele der neuen oder auch schon bekannteren Coins sind auf ETH, also Ethereum, gebaut worden. Also es ist stabil. Von daher nur so als kleiner Tipp. Es muss nicht alles in Bitcoin liegen. ETH ist spannend. NEO kommt nächste Woche, glaube ich, eine krasse Konferenz. Da geht auf jeden Fall viel. Und es sind ja mittlerweile schon echt etabliertere, größere Coins.
Ja, es ist ja auch gerade ja. bei so Sachen ist ja auch so ein bisschen mehr so ein Invest in die Plattform, ne? Also bei Ether bei Bitcoin investiert man tatsächlich nur in quasi den Gedanken Bitcoin. Ich glaube da auch viel dran. Es ist relativ stabil grundsätzlich, weil es, also klar, jetzt gerade tankt's, aber es ist im Vergleich zu anderen noch manchmal stabiler und langfristig vielleicht stabiler, weil es einfach halt so die Legacy hat und das, worüber immer alle reden. Deswegen, klar, macht's dann die Bewegung auch ganz gut mit, aber bei Ether und auch vielen anderen dieser Plattformen investiert man ja dann viel mehr als in die Währung selber. Also wenn viele der Projekte, die auf Ethereum basieren, erfolgreich sind, das dann, also man investiert quasi gleichzeitig in mehrere Sachen. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon zu sagen, hey, bei Ether auf jeden Fall long sein. Aber ja, ich hab tatsächlich doch eine Coin. Also ich habe gesagt, ich suche mal einfach unabhängig von quasi Marktbewegungen Sachen raus, die ich einfach spannend finde. Und ich habe mich viel nochmal damit beschäftigt, so Grundgedanken, Blockchain und Dezentralisieren und wie das auch zum Grundgedanken irgendwie in den 80ern und 90 und frühen 90er Jahren zusammenhängt mit dem Internet. Das war ja, wenn man das so vergleicht, der Gedanke, wie können wir dezentral quasi kommunizieren und einzelne Nodes haben, hat es angefangen, dass irgendwie Universitäten sich untereinander vernetzt haben und so weiter. Und mittlerweile haben wir aber, wie jeder weiß, ein Internet, was von vielen, vielen wenigen, aber schon einigen großen Spielern sehr stark beherrscht wird, ne?
Richtig.
Die typischen Google, Amazon, Facebook und so weiter. Da bin ich gar nicht unbedingt Gegner von. Ich finde vieles, was die machen, auch sehr, sehr gut. Aber wir haben uns natürlich trotzdem mit der technischen Infrastruktur vom Internet sehr abhängig von Knotenpunkten gemacht. Was auch dazu führt, dass es relativ leicht ist, A, Sachen zu überprüfen, zu hacken und auch zu zensieren. Und da bin ich grundsätzlich eher ein Freund von dem Grundgedanken des Internets, der dem so ein bisschen widerspricht. Und da gibt's ein super spannendes Projekt.
Jetzt bin ich
gespannt. Substratum.
Wie heißt das? Sorry, ich hab den dazwischen.
Kein Problem. Substratum heißt das. Und der Token dazu heißt Sub, S-U-B. Und Substratum ist ein amerikanisches Team. Und die versuchen quasi den Grundgedanken des Internets nochmal aufzugreifen und ein dezentralisiertes Internet zu bauen. Das heißt, es gibt da so drei verschiedene Teilnehmer in dem Netzwerk. Es gibt einmal die Hosts, die irgendwas quasi, die eine Website hosten wollen. Also stell dir vor, du willst jetzt deine oder wir wollen unsere Team Hoddle Website hosten, dann müssen wir nicht mehr zu einem Amazon Web Services oder sowas gehen, sondern wir sagen, hey, hier ist Substratum Network, das ist hier unser HTML Code, den wollen wir gehostet haben, den geben wir dann quasi ins Netzwerk rein. Dafür bezahlen wir in Sub, in dieser Currency, anstatt dass wir jetzt Amazon oder wem auch immer, wo wir unseren Server und unsere Domain und sowas liegen haben, dafür bezahlen wir quasi in Sub. Und dann gibt's Nodes und das kann jeder sein, das ist das Spannende. Jeder kann sich dieses Programm, was gerade in Entwicklung ist, noch nicht fertig, aber Beta-Phase, auf den Computer runterladen und seine übrig gebliebene Bandbreite und Rechenkapazität dafür nutzen, diesen Content dann weiterzugeben und ins Internet zu verteilen. Und dann gibt's halt den Endanwender, der dann darauf zugreifen kann und das sehen kann. Und das Coole ist, es dockt quasi an die Infrastruktur des Internets, aber wird unabhängig von zentralen Knotenpunkten und zentralen Servern. Das heißt, das, was du in das Netzwerk reingibst, liegt jetzt nicht mehr auf einem Server. Und wenn der einen Serverausfall hat, dann ist halt deine Website down, sondern es ist dezentral verteilt und sogar die gehen so weit, dass die halt auch hingehen und die Daten runterbrechen, also so ein Sharding quasi übernehmen und das dann dezentral verteilt an die Nutzer ausspielen. Das heißt, es kann sein, dass du eine Website lädst und die in dem Moment eigentlich von drei verschiedenen Servern zu dir zugespielt wird, was dann zum Beispiel so Themen wie Zensur in Diktaturen und sowas komplett unmöglich macht, weil das basiert meistens darauf, dass die quasi IPs von Servern auf einem Erkennungsmuster basieren, blockieren, also sagen, okay, von dem Server darf jetzt nichts mehr angezeigt werden, wir blockieren jetzt Google, alles klar, alle Google-IPs, die wir kennen, von deren Rechenzentren werden blockiert, sowas geht dann nicht mehr, weil es eben nicht mehr von einer Stelle kommt. Das finde ich super spannend. Das ist noch nicht live, aber die sind schon, finde ich, haben auch einen sehr guten so Auftritt. Wie gesagt, amerikanisches Team, alles sehr von dem Team sehr erfahrene und versierte Softwareentwickler und Internetentwickler, die seit irgendwie 20 plus Jahren quasi da auch teilweise Leute, die früh irgendwie Internetanwendungen gebaut haben. Ja, deswegen meine Coin der Woche gar nicht unbedingt jetzt als Investment-Empfehlung, das sowieso nicht, aber halt als ein Projekt, woran ich glaube, langfristig, sobald es mal launcht. Der Token ist live, den kann man kaufen, aber sobald die ganze Struktur dahinter launcht, glaube ich da sehr stark dran, ist Substratum.
Das klingt sehr, sehr, ja, umfassend. Wie bist du denn auf das Ganze aufmerksam geworden?
Tatsächlich ist es bei, also ich versuche immer mal so neue Sachen zu finden, indem ich einfach mal so Seite 2, 3 und 4 auf CoinMarketCap einfach random Sachen anklicke, weil ich vertraue da nicht so ganz den, also nicht aus einem Misstrauen, aber einfach so die großen Newsseiten, da ist halt gerade alles sehr laut, gerade in so Phasen wie jetzt gerade irgendwie, ne, alle brauchen irgendwie die Artikel, die man klicken kann, zu warum ist der Markt so runter. Ja. Und dann gehe ich einfach random hin und klicke mal auf Sachen drauf. Und da bin ich unter anderem bei Substratum und also lese mir dann so mal das White Paper durch oder zumindest mal an. Und das fand ich extrem spannend.
Voll gut. Ja, schön, dass du uns teilhaben lässt.
Ja, natürlich.
Wie geht's eigentlich deinen CryptoKitties?
Gute Frage. Für die es nicht kennen, CryptoKitties ist ein sehr lustiges Projekt. Das ist so Katzensammelkarten auf der Ethereum-Blockchain. Es klingt jetzt sehr absurd, ist es auch. Das wurde vor 2, 3 Monaten mal so total gehypt, weil da irgendein Depp für irgendwie damals, und da war Ethereum noch viel weniger wert als jetzt gerade irgendwie für 100.000 ja. Dollar umgerechnet, eine sehr seltene digitale Katze gekauft hat. Und dann habe ich auch Spaß gedacht, ey, das mit einem Kollegen zusammen im Büro haben wir gesagt, ey, wir kaufen jetzt auch jeder 2 Katzen, du kannst dann diese Katzen miteinander kreuzen und dann neue Katzen erzeugen, ganz weirder Shit, guckt euch das mal an, ist ziemlich lustig, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht ist es so wie früh Bitcoin kaufen und irgendwann sagen Leute, diese Katzen sind das wert, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber haben wir tatsächlich gemacht. Ja, meinen Katzen geht's gut, also ich habe irgendwie zwei Crypto-Kitties habe ich damit kann man aber jetzt auch nicht mehr machen. Also man kann die halt besitzen, miteinander kreuzen, da musst du aber jedes Mal Ether für bezahlen. Das mache ich dann also nicht. Und du kannst sie wieder verkaufen, aber die will auch, glaube ich, irgendwie keiner kaufen.
Ja, das ist wie, also ein bisschen, ich fand es ja schön, dass sie da so einen spannenden Ansatz auf die Blockchain gezaubert haben, so einen spielerischen. Es fehlt so ein bisschen an Spielen auf der Blockchain, aber wer weiß, was da in Zukunft noch kommt, man weiß es nicht. Ja, Robby.
Ne? Wollen wir noch final dann auch diese Woche, wenn der Markt gerade schon so unten ist, vielleicht können wir ja hier jetzt günstig einen totalen zukünftigen Star einkaufen, eine neue Shitcoin der Woche auswählen.
Wollen wir?
Ja, komm, das gehört mittlerweile dazu.
Okay, ich bin die Woche so ein bisschen gepiesackt. Aber okay, wenn du möchtest, bitte.
Dann gehen wir wieder auf Coin Exchange. Jo, mach. Auf unseren Lieblings-Shitcoin-Marktplatz. Also nicht nur Shitcoin, aber tatsächlich waren wir da bisher ja immer fündig.
Ja, gucken wir mal, was wir da finden. Ich gucke mal, ob mir irgendwas ins Auge fällt. Ich guck mal.
Ich bin ganz nach unten gelangt, irgendwie zumindest auf meiner Seite. Warum das jetzt ganz unten ist, weiß ich nicht. Aber ich habe was gefunden, was mein bisheriges Shitcoin-Portfolio sehr stark komplementieren würde.
Bitte.
Also ich habe die AMC. Wofür könnte das denn stehen? Das ist die Angela Merkel Coin.
Als ob.
Oh yeah, also mit der Putin-Coin, dann muss ich eigentlich auch hier good old Mutti, ich glaube, das ist tatsächlich schon hier, das ist doch schon mal ein guter Fund für die Shitcoin der Woche, diese Woche. Die Angela-Merkel-Coin.
Alter, Angela-Merkel-Coin ist auf jeden Fall, das knallt schon mal, finde ich, so richtig hart raus. Es ist schwierig für mich, dagegen anzukommen. Und ich scrolle noch, Coin Exchange wirklich. Ah, hier, Angela-Merkel-Coin, ich sehe sie gerade. Dann gut, dann scroll ich wieder hoch. Ich hatte irgendwo eine gesehen, wo ich mir dachte, boah, die will ich auf jeden Fall. Die klingt so richtig, richtig gut. Und ja, ich habe sie gefunden. Willst du hören?
Jetzt kommt's.
Ja, das ist die Supercoin.
Boah. Jetzt bist du also bei Smart bist du raus, das hast du super.
Ich habe mir jetzt, statt Smart hole ich mir jetzt super. Vor allen Dingen, das Ding hat das heute irgendwie 20% plus gemacht, immerhin. Ne?
Jawohl. Ja, also dann haben wir unsere Shitcoins der Woche mit der Angela Merkel. Ich bin ja mal gespannt, wenn die Koalitionsverhandlungen erfolgreich sind, dann müsste die ja eigentlich durch die Decke gehen.
Aber da weißt du ja selber, dass das eher so eine Geschichte ist mit wird schwierig, ne?
Ja, man weiß es ja nicht.
Also ich würde,
was diese jungen Leute in der SPD so machen.
Ja, ich würde tatsächlich mehr gerade auf eine Angela Merkel Coin setzen als auf die Martin Schulz Coin, die ja ziemlich gelitten hat, ne?
Oh ja. Ja, vielleicht müssen wir auch noch einen Politik-Podcast machen, ne? Du hast ja schon mal den Christian Lindner interviewt. Vielleicht kriegen wir den auch mal in unseren Krypto-Podcast. Vielleicht hat der was zu sagen zu Kryptowährungen.
Was Politik angeht, bin ich leider raus. Ich will mich, weil das ist so ein Thema, da kannst du in der Diskussion nur verlieren. Und
du bist eher so der Gewinner.
Ich finde es auch schön, das habe ich letztens noch gelesen, man muss nicht zu einem eine Meinung haben. Man kann auch einfach sagen, nö, ja, so, Also Politik, nee, da bin ich raus. So. Ich lese mir das alles durch, ich mache immer meine Kreuzchen, abstimmen tue ich auf jeden Fall, das auf jeden Fall, das sollte man immer machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Aber ansonsten lasse ich die Leute, sollen sie wählen, was sie wählen wollen. Man kann sie ja eh nicht bekehren. Ne? Das ist ja wie, wenn jetzt einer sagt, oh, Ripple ist der geile Scheiß, der andere sagt, ja, Ripple ist der Bankencoin, so, da kannst du wirklich Energie reinstecken und dann versuchen, ihn zu umzumodeln, oder man lässt es einfach. Und man
also ich investiere einfach in die ganzen Politik-Coins ab jetzt, mache so ein Portfolio und dann
ja, du hast dann irgendwann bist du so die UN,
der UN-Rat,
den kannst du dir zusammen kaufen. Und ich möchte den heutigen Podcast gerne schließen mit einem unfassbar guten Hoddle-Tipp. Ne? Einfach mal eine Vision, die ich habe, die ich wahrscheinlich auch umsetzen werde, ist, und das teaser ich hier schon mal an, ich möchte mir gerne, wer mich kennt, weiß, dass ich ein bisschen tätowiert bin, ich möchte gerne auf meinen rechten Zeigefinger, ne, auf der Außenseite, möchte ich mir gerne die Buchstaben HODL hinmachen, weil das ist mein Zeigefinger, mit dem ich ja normalerweise klicken würde, wenn ich verkaufe, dann werde ich immer daran erinnert, dass ich hodeln will. Ultra gut, oder?
Das finde ich sehr gut.
Ja, das hätte ich auf jeden Fall machen. Einen Termin mache ich gerade schon mit dem Tätowier raus, das wird super.
Ist das eigentlich so eine Stelle, die wehtut, so Zeigefinger?
Es tut alles scheiße weh. Also das ist, ja, da machen wir uns nichts vor. Außer das Arschgeweih von mir, das hat nicht wehgetan. Was wir uns,
ach so,
du weißt doch, da warst du doch auch dabei.
Ja, es ist wunderschön.
Der Schmetterling ist super geworden.
Der Tribal-Schmetterling.
Und der andere Hoddle-Tipp, den ich geben will, einfach mal vom Laptop zuklappen, den Fernseher anmachen und das Finale vom Dschungelcamp gucken.
Oh wei, ich glaube, ich habe tatsächlich es bisher geschafft, in meinem Leben noch keine einzige Folge.
Ich habe alle Staffeln geguckt. So, also direkt zum Ende hin noch, jetzt wo wahrscheinlich nur 20% da sind, kann ich das raushauen. Ich habe jede verdammte Staffel geguckt und da bleibe ich auch dabei.
So, Robby. Und in 10 Jahren bist du dann selber dabei.
Ja, natürlich. Dann als gescheiterter Ex-Bitcoin-Millionär. So, Also, hast du noch ein abschließendes Wort zu sagen, Robby?
Ich glaube, also mein abschließendes Wort ist, im nächsten Podcast sagen wir, reden wir hoffentlich mal von einer grünen Woche.
Ja.
Und das wäre sehr schön.
Mit Cem Özdemir.
Also sehen wir uns, genau. Ja, die grüne Woche ist noch was Ganzes, ist so eine Veranstaltung in Berlin, ne?
Glaub schon,
Landwirtschaftsmesse. Ja gut, okay, also für uns die grüne Kryptowoche, die wünschen wir uns. Und wir wünschen uns auch, viele weitere fleißige Zuhörer, Subscriber und Bewerter auf iTunes und Soundcloud. Das als Werbetipp für die jetzt noch dabei sind.
Läuft aber richtig gut.
Ja, top. Das läuft echt richtig gut, ne? Dann
ja,
sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche und sehen uns in Person beim ersten Krypto-Stammtisch am Montag oder für die, die es dann zu spät hören, beim nächsten Mal. Es wird mehrere geben. Danke fürs Zuhören euch allen.
Richtig, habt eine schöne Woche. Wie gesagt, lasst euch nicht verunsichern, wenn der Preis nach unten geht. Das geht auch alles. Alles, was hochgeht, muss wieder runterkommen. Alles, was fällt, wird irgendwann noch wieder hochgehen. Super geile Phrasendrescherei zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin und tschüss.
Ciao.